Liebe Geschwister, auch Gemeindeleiter und Pastoren kommen manchmal in Situationen, dass ihnen das Beten schwerfällt. Und dass man sich fragt, hört der Herr mich eigentlich? Lohnt sich das noch zu beten? Oder warum rede ich eigentlich mit ihm und schreie zu ihm und versuche, etwas bei ihm zu erreichen? Vor ungefähr 10 Jahren hatte ich so eine Phase. Es ist ja nicht immer nur so, dass es nur ein Tag ist, sondern manchmal ist es auch länger. Ich hatte so eine Phase, da war mein Gebetsleben trocken geworden. Und ich sehnte mich nach einer neuen Erfahrung und nach einer Erfrischung. Auf unserer jährlichen Pastorentagung ging es dann, man höre und staune, genau um dieses Thema. Es ging um unsere Spiritualität, um unsere Frömmigkeit, um unser Gebetsleben. Das ist ja für Pastoren auch etwas ganz Wichtiges, obwohl sie nicht so gerne darüber reden. Vielleicht könnt ihr aber mitfühlen, denn Gebet ist ja wahrscheinlich für jeden nicht immer und zu allen Zeiten leicht. Wir sind angefochten. Bei mir ist das so, kaum schließe ich die Augen, um mich ins Gebet zu vertiefen, da laufen meine Gedanken auseinander wie eine wild gewordene Herdenschafe. Und ich hechle hinterher wie ein überforderter Hirtenhund. Oder ich bete und starre so auf ein Problem, was sich in meinem Leben auftut oder in meinem Dienst, dass es mir riesengroß erscheint und meine Gedanken total in Beschlag nimmt, sodass ich es kaum noch schaffe, meinen Blick zum Himmel zu erheben und auf Gott, den Herrn, zu schauen. Auf dieser Pastorentagung wurde uns eine Hilfestellung angeboten in der Gestalt einer kleinen Perlenkette. Ich habe sie mitgebracht. Und diese Perlenkette hat eine besondere Bewandtnis. Sie lenkt nämlich das Gebet und die Gedanken wie an einem Geländer auf Gott und hilft mir dabei, mich ganz neu zu konzentrieren. Ich habe das auch mal in groß mitgebracht, damit... Oh, das ist das Falsche. Da ist sie. Da ist sie. So. Nein. Jetzt sollte sie stehen bleiben. Ja. Seit dieser Tagung habe ich mir angewöhnt, mit dieser Kette, mit diesen Perlen des Glaubens zu beten. Und jede einzelne Perle steht für einen Themenbereich, über den ich nachdenke und dann mit Gott rede. Und so sieht das aus. Die erste ist diese goldene Perle, die größte. Das ist die Gottesperle. Die steht für sein Reich und für seine Gegenwart. Und wenn ich morgens meine stille Zeit mache, dann fange ich damit an und führe mir vor Augen, dass Gott da ist und dass er alles in der Hand hat und dass ich mit ihm über sein Reich reden darf. Und dann geht es weiter mit einer kleinen, länglichen Perle. Das ist eine Perle der Stille, so heißt sie. Und auf der ganzen Perlenkette sind 6 von diesen Perlen der Stille, wo man einfach nur Stille ist oder den Namen Jesus ausspricht und betet. Die nächste ist diese kleine weiße Perle, die heißt ganz einfach Ich. Und da rede ich mit Gott über mich selber. Wie es mir geht, wie es ihm mit mir geht, über meine Geschichte und das, was er in meinem Leben getan hat. Mal ist das nur eine Minute im Gebet, mal ist das eine halbe Stunde. Das kann sich variieren. Das ist immer ganz unterschiedlich. Die nächste Perle ist eine zutiefst baptistische oder allgemein christliche. Das ist die Taufperle. Und ich finde das so toll, mit Gott über meine Taufe zu reden und zu entwickeln, was das mit mir getan hat, dass ich getauft worden bin auf den Namen Jesu, meine Sünden abgewaschen wurden. Dann die nächste größere ist eine beige Perle, so sandfarben, die steht für die Wüstenzeiten unseres Lebens. Also für die Anfechtung, wenn man allein ist, wenn man einsam ist, wenn man den Eindruck hat, Gott ist nicht da. Unser Herr Jesus Christus war 40 Tage in der Wüste. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste. Wir sind ab und zu in der Wüste. Und dann sich zu erinnern, Gott ist in dieser Zeit da, ist mir kostbar. Und dann kommt die blaue Perle. Das ist die Perle der Gelassenheit. Und da kommen zwei rote Perlen, die stehen für die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist so groß, dass es gleich zwei große Perlen braucht. Und dann folgen drei kleine weiße Perlen, die heißen die Perlen des Geheimnisses. Und da geht es um etwas, was nur zwischen Gott und mir besprochen wird, was niemand anderes etwas angeht. Das, was mir auf dem Herzen liegt, was so intim ist, dass nur Gott das wissen soll. Dann folgt die schwarze Perle, die steht für die Nacht oder auch für den Tod. Und ich rede mit Gott über mein Ende und wie das wohl werden wird und was er darin zu sagen hat. Und dann folgt die große weiße Perle der Auferstehung, denn unser Leben ist hier nicht zu Ende mit dem Tod. Und wir hoffen auf Jesus, dass er uns ruft. Und dann komme ich wieder bei der großen goldenen Perle an und die steht dann für den Segen Gottes, für den Segen am Tag, für den Segen in meinem Leben, für den Segen der Gemeinde, für den Segen der Welt. Und das Ganze ist mit einer Geschichte verknüpft von einem evangelischen Bischof namens Martin Lönnebo aus Schweden. Er war schon älter, kurz vor dem Ruhestand, aber er überlegte immer wieder hin und her, was er seinen Mitchristen als Zeichen der Liebe und Verbundenheit schenken könnte, wenn er in Rente geht. Und er dachte daran, ein Buch zu schreiben, ein Buch über Spiritualität, über den Glauben, über Gebet, aber dann meinte er, ach, noch ein Buch, er hatte ja schon so viele geschrieben. Und außerdem wusste er, gibt es so unendlich viele Bücher und manche Leute lesen überhaupt nicht mehr. Weil sie es aufgegeben haben, weil sie keine Zeit dafür haben oder keine Lust oder weil sie alle Hände voll zu tun haben und bei dem ganzen Tun immer abgehetzt sind, dass sie gar nicht dazu kommen zu lesen. Und eines Tages war er auf einer griechischen Insel in Urlaub und es war richtig schlechtes Wetter, so wie man es sich im Urlaub nicht wünscht. Es war Sturm. Es blies und das Meer war aufgewühlt, keine Fähre ging mehr zum Festland. Alle Touristen saßen fest auf der Insel, saßen im Hafen und schauten durchs Fenster auf das aufgewühlte Meer und den dollen Wind und hofften, dass es doch endlich vorbei wäre. Und alle saßen da und auch die Fischer saßen da. Und da fiel Martin Lönnebo auf, dass die Fischer alle eine kleine Kette in der Hand hatten und die Perlen durch ihre Finger gleiten ließen und dabei die Lippen bewegten. Und da merkte er, sie beten. Und dann dachte er, schade, dass wir als protestantische Kirchen so ein Hilfsmittel gar nicht haben, um den Geist im Gebet auf Gott zu konzentrieren. Und da begann die Idee zu einem evangelischen Perlengebetsband in ihm zu reifen. Kaum war er zu Hause angekommen, da bastelte er sich die ersten Perlen des Glaubens, so heißen die nämlich, und er machte das aus Holz und nannte sie den Erlöserkranz, weil der schwedische Name an einen Rettungsring erinnert. Und genau so hatte Martin Lönnebo sich das auch vorgestellt und verstanden. So, ihr könnt euch aber jetzt entspannen. Ich habe nicht vor, euch dieses Perlenband aufzuschwatzen oder zu sagen, ihr müsst das unbedingt kaufen, um zu beten. Denn das Gebet ist frei. Man kann mit offenen Augen beten oder mit geschlossenen, mit gefalteten Händen oder Hände hoch. Man kann ein Gebetstagebuch haben oder eine Checkliste. Man kann mit Gebetskette beten, man kann auch ganz ohne beten. Mich fasziniert bei der Kette die Konzentration auf das Eigentliche. Und ich finde die einzelnen Stationen der Perlen des Glaubens zutiefst biblisch. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe die große blaue Perle ausgesucht. Heute geht es um Gelassenheit. Immer wenn ich im Gebet an diese blaue Perle komme, dann fühle ich mich wie im Urlaub. Tatsächlich, ich lehne mich zurück und frage, warum ich mich immer so schnell aufrege. Warum ich mir so viele schwere Gedanken mache, warum der Himmel meiner Seele so oft bewölkt ist. Und dann scheint es mir fast so, als würde Gott mir zuzwinkern und sagen, fürchte dich doch nicht, sondern lebe einfach. Das ist offenbar auch nötig, weil der Alltag, mein Alltag, vielleicht euer Alltag auch, oft so beschwerlich ist. Wenn man ein Beispiel nehmen sollte, wenn man Kinder hat. Wenn man Kinder hat, dann sind die Sorgen ein ständiger Begleiter. Zuerst sorgt man sich, weil sie nicht schlafen. Und dann, weil sie vielleicht nicht essen wollen. Und wenn sie laufen lernen, dass sie hinfallen könnten, wenn sie krank sind, ob sie wieder gesund werden, wenn sie Fahrrad fahren lernen, ob sie hinfallen und sich verletzen, wenn sie Auto fahren, dass sie einen Unfall haben könnten, wenn sie Geld verdienen, dass es nicht reicht, wenn sie am Ende der Schulzeit ankommen, dass sie keinen Beruf finden, wenn sie sich verlieben, dass sie unglücklich werden könnten und wenn sie dann endlich heiraten, dass sie wegziehen und uns verlassen und wir einsam sind. 1000 Gründe für Sorgen, ihr kennt das sicher auch. Wenn man keine Kinder hat, macht man sich auch Sorgen, weil man nämlich keine kriegt. Man hätte doch gerne so welche oder Enkel. Und man macht sich Gedanken, weil man nicht schlafen kann. Man sorgt sich darum, ob man gesund bleibt. Man grübelt, wie man die Zeit am besten verbringt und sorgt sich um die Freunde und darum, ob man nette Gemeinschaft findet oder ob man allein bleibt und überhaupt, wie das noch älter werden geht und wie das Ende aussieht. Es gibt Sorgen allenthalben. Und wenn man wirklich mal keinen Grund zur Sorge hat, dann sorgt man sich um die Politik und um das Klima, um die Erderwärmung und die nächste Eiszeit, um die Sitten und Gebräuche und die Zuwanderer, um die Zukunft und um die Gemeinde. Wir sorgen uns um all diese Dinge mit ganz klugen Begründungen, die wir oft aus der Zeitung gelesen haben, obwohl wir mit all den Sorgen bei Licht betrachtet überhaupt nichts verändern können. Sorge ist ein Seelenzustand, der so tut, als wären wir Mutterseelen allein auf der Welt und als wären wir für alles und für jeden verantwortlich. Sorgen sind eigentlich zutiefst atheistisch. Ich tue nämlich dann so, als wäre Gott nicht da. Die Gefahr ist nun, dass ich uns Gelassenheit predige und wir als fromme Menschen üben das ja dann auch, weil wir ja gehorsam sind. Wir üben das ganz angestrengt, gelassener zu werden. Wir versuchen, still zu sitzen und beißen die Zähne zusammen und kriegen einen Krampf im Kiefer. Oder wir atmen tief und gleichmäßig und wir bekommen einen Schluck auf. Wir machen die Augen zu und beschließen, ganz geduldig zu sein und schielen nach einer gefühlten Stunde auf die Uhr und sehen, es sind nur 5 Minuten vergangen. Wir versuchen, uns abzuregen und kriegen einen roten Kopf davon. Und ich habe festgestellt bei mir, immer wenn ich mir Appelle gebe, dass ich doch etwas besser machen sollte, dass ich gelassener werden sollte, das nützt rein gar nichts. Ich werde nur verbissener. Es muss also eine andere Kur her. Und hier kommen die Perlen des Glaubens ins Spiel. Bei den Perlen des Glaubens nehme ich mir nämlich nichts vor, sondern ich richte meine Gedanken von mir weg zu Gott. Und sie kreisen dann auch nicht mehr um die verschiedenen Methoden, wie ich zur Stille finde oder wie ich beten sollte, sondern ich gebe meinen Gedanken ein neues Ziel. Und wenn ich an die blaue Perle der Gelassenheit komme, dann bete ich, Herr Jesus, zeig mir bitte, wie du das gemacht hast. Warum bist du immer so gelassen gewesen? Wie hast du das geschafft? Was ist dein Geheimnis? Sag mir das doch bitte. Und dann denke ich über Jesus nach und versuche, ihn mir vor Augen zu führen und ihm über die Schulter zu schauen in seinem Leben. Und das Erste, was mir auffällt, ist sein Lebensstil. Manches kann man davon ja nicht kopieren. Wir leben nicht im Nahen Osten und wir leben auch nicht in der Antike. Aber vielleicht ist es gerade deshalb noch mal deutlicher, weil heute bestimmte Dinge so schwierig sind und damals war das nicht so. Zum Beispiel, Jesus war nicht immer erreichbar. Als er diese Nachtsitzung der Seelsorge mit Nikodemus hatte, dieses lange seelsorgerliche Gespräch, da klingelte sein Handy nicht 10-mal. Und er musste sich auch nicht dauernd entschuldigen und kurz mit Josef oder Maria oder anderen Berühmtheiten sprechen. Nein, Jesus war ganz Ohr bei diesem einen Menschen und es gab keine Unterbrechung. Als er mit den drei Jüngern, mit Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg der Verklärung war, um zu beten, da hatte er seinen Terminkalender, falls Jesus so etwas hatte, unten gelassen. Er war dann mal weg und zwar ganz. Sogar Notfälle mussten warten. Und das zeigte sich, als er zurückkam und die standen unten alle schon Schlange. Und trotzdem ist nichts schiefgegangen. Jesus war nicht gegen Besitz, obwohl er sich selber nicht damit belastet hat. Der Esel zum Beispiel, mit dem er nach Jerusalem eingeritten ist, gehörte ihm nicht, der war nur geliehen. Und wenn man etwas geliehen hat, braucht man auch keine Kfz-Steuer dafür zu bezahlen. Man muss sich nicht belasten. Jesus wohnte in Kapernaum eine Zeit lang, er hat sicher Miete bezahlt, aber er hat sich nicht mit Immobilien belastet oder daran gebunden. Er hat nie gesagt, dass man das nicht tun darf. Aber er meinte, wenn der Preis in den Keller rutscht oder irgendwas kaputt ist, dann sagte er, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sie sind einfach nicht so wichtig. Wenn er eingeladen wurde, dann hat er nicht höflich abgelehnt, wie wir das manchmal tun, weil wir das Gefühl haben, wir können uns nicht revanchieren. Wir schämen uns dann manchmal und gehen nicht hin. Nein, ich bewundere das bei Jesus. Er ist immer hingegangen, wenn er eingeladen wurde. Wir können ihn einladen, er kommt. Er kommt einfach selber und er ist das Geschenk. Er bringt die Gegenwart Gottes und Segen, die Fülle, Heilung, manchmal nur gute Laune. Ich habe nie den Eindruck, dass Jesus nur eine Einladung angenommen hat oder auf eine Feier ging, weil das eine Kulisse ist für eine neue Predigt oder für ein spektakuläres Wunder. Nein, er hat das einfach nur genossen. Mit Menschen zusammen zu sein. Genießt das, mit uns zusammen zu sein. Ist das nicht schön? Und wie oft halte ich mich für unentbehrlich? Wie oft denke ich, dass der Erhalt der Welt und der Ordnung von mir abhängt? Und wie oft sorge ich mich für die aberwitzigsten Dinge? Groß oder klein? Und Jesus sagt, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken oder anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorräte sammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich auch keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. So, und jetzt machen wir gleich die Probe aufs Exempel. Ist das nicht ein wunderbarer Sonnenuntergang? Was können wir an diesem atemberaubenden Schauspiel bewirken, dass es noch besser wird? Rein gar nichts. Wir können uns nur in einen der Liegestühle setzen und es genießen. So ist das. Ich schaue Jesus an, wie er gelebt hat. Und als zweites, ich frage nach seinem Zeitmanagement. Weil wir ja oft so in Druck und Eile sind. Und wie geht das mit der Gelassenheit? Die meiste Zeit seiner geschätzten 33 Jahre hat er gearbeitet. Wahrscheinlich mit seinem Stiefvater Josef in einem Kleinbetrieb oder auch als umherziehender Handwerker und Gelegenheitsarbeiter. Und das bedeutete morgens bei Sonnenaufgang aufstehen, schnell essen und dann losgehen, Arbeit suchen, Werkzeug tragen, Material schleppen, bauen, schwitzen, sich freuen, wenn etwas gelungen ist, nach Hause gehen, essen und dann todmüde ins Bett fallen. Und das bis zu seinem 30. Geburtstag, eine klare Taktung, jeden Tag arbeiten, die ganze Woche und dann Sabbat. Ein Tag Gottesdienst, in der Nähe Gottes sein, in der Synagoge. Und ein paar Mal im Jahr ein Fest feiern, wo es reichlich zu essen gab und sonst arbeiten. Und das prägt, das ist eine Taktung des Lebens. Während der anschließenden Wanderjahre habe ich den Eindruck, dass Jesus nie in Zeitdruck war. Wo treffen wir ihn bei dem gewaltigen Sturm auf dem Galiläischen Meer? Er war im Heck eines Fischerbootes. Die Mannschaft schöpfte hektisch Wasser, refft das Segel, paddelt wie wild, schreit Kommandos und wird kopflos. Und Jesus? Er liegt im Heck des Bootes auf einem Kissen, lässt sich von den Elementen schaukeln und schläft. Ganz ohne Sorge. Einmal schickt man nach ihm, sein Freund Lazarus wäre krank und er soll doch kommen und beten. Und da steht in der Bibel, als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb Jesus noch 2 Tage, wo er war. Und als er kommt, ist Lazarus tot. Was ist das Ergebnis? Weil Jesus scheinbar zu spät kommt, erlebt Lazarus die Auferstehung von den Toten früher als alle anderen. Und ich bete, Herr, ich bewundere deine Ruhe und die schlafwandlerische Sicherheit, mit der du im Willen des Vaters lebst und dich bewegst. Und ich genieße das, dass du alles im Griff hast, auch mein Leben. Ich glaube, dass du auch alle verqueren Situationen wieder gerade biegen kannst. Selbst rote Ampeln können dein Regiment nicht verlangsamen. Du kommst nie zu spät. Lazarus ist der Beweis. Ich schaue auf den Lebensstil Jesu. Ich frage nach seinem Zeitmanagement und ich höre auf ihn, was er sagt. Ich höre ihn, wie er seine Jünger losschickt. Sie haben einen klaren Auftrag. Sie sollen ihn ankündigen. Und das alles ohne Handzettel, ohne Plakate oder ohne Radioansage, ohne Internet, einfach so. Die Ernte ist groß, sagt er. Doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist, und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Nun geht und denkt daran, dass ich euch wie Lämmer unter die Wölfe schicke. Jetzt könnte man sich richtig Sorgen machen, ob das denn funktioniert und ob das gesund ist unter den Wölfen. Und ob man überhaupt erwünscht ist mit dem, was man da tut. Eigentlich spricht doch alles dagegen. Und die Gelassenheit stellt sich eigentlich erst dann ein, wenn ich genau hinhöre. Was hat der Herr gesagt? Er sagt, betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist. Die Ernte ist nicht meine Zuständigkeit. Weder das Wetter, noch der Ertrag, noch die Arbeit, die ich gar nicht alleine bewältigen kann. Auch die Reaktion der Menschen fällt nicht in meine Zuständigkeit. Nur die Botschaft, die muss ich bewahren. Und ich soll mir auf keinen Fall Sorgen machen, sondern ich soll beten. Das heißt, mit dem Vater darüber reden und bestellen, was nötig ist. Es ist ja seine Welt. Es ist seine Rettung, es ist sein Sohn und es ist sein Evangelium. Das ist die Ernte, das sind die Schafe, die Verlorenen und die Gefundenen, hinter denen ich gar nicht alle herlaufen kann, aber ich kann mit dem reden, der das alles im Blick hat und der das alles kann. Und ich sage, Herr, bitte befreie mich von den Allmachtsfantasien und den damit verbundenen trüben Gedanken, dass ich die Welt retten muss. Danke, dass du das tust. Und auch die Sorgen um die Kinder sind bei dir gut aufgehoben. Und auch die Sorgen um die Enkel. Und die Sorgen um das Alter. Die Sorgen um die Gebrechen. Und die Ansteckung mit dem Coronavirus. Und auch die Nachbarn sind in deinen Händen und die Sorgen um sie und die Sorgen um die Freunde und die Feinde und auch um das Ende, mein Ende und das Ende der Welt. Und ich blinzle Gott zu und sage, danke. Danke. Wisst ihr, Gelassenheit ist Urlaub von der Sorge. Martin Luther hat das auf den Punkt gebracht und gesagt, ich sitze hier und trinke mein gut wittenbergisch Bier und das Reich Gottes kommt von ganz von selber. Und diesen Urlaub von der Sorge, den dürfen wir nehmen und voll ausschöpfen, weil Jesus, der Retter der Welt, die breiteren Schultern und den längeren Atem und den weiteren Blick und die allmächtigeren Möglichkeiten hat. Willst du nicht auch ganz auf Jesus setzen und dich mit all deinen Sorgen an ihm orientieren und die Sorgen dalassen und ihm das alles überlassen und frei werden, weil du glaubst? Amen. Amen. Amen.